Wenn also zur ersten Lehre noch Fragen da waren oder auch jetzt noch Fragen kommen, notiert die euch einfach. Es ist wichtig, dass wir dann da noch drauf eingehen. Ein Punkt, den ich trotzdem noch kurz schon erwähnen will, wir kamen so kurz ins Gespräch auf den Hiob. Wie ist es denn bei dem? Da sieht es ganz anders aus. Da scheint Gott Ping-Pong zu spielen und mit dem Teufel so einen Deal auszuhandeln. Und naja, der Hiob ist halt der Leidtragende. Nach meinem Verständnis ist das etwas, was im Neuen Testament nicht mehr passieren kann. Hiob ist Altes Testament und unter dem Alten Testament war diese Art der, ich sag mal, des Prüfens noch möglich, weil das Opfer Jesu noch nicht stattgefunden hat. Nachdem im Neuen Testament Jesus jedes Gericht und jede Sünde auf sich genommen hat, kann Gott den Teufel, kann diese Art des Gerichtes nicht mehr an Menschen stattfinden, weil Jesus das getragen hat. Also das Gottesbild, was uns hier vermittelt wird, ist etwas, was aufgrund des alttestamentlichen Bundes so ist und wo ich glaube, dass im Neuen Testament Gott mit uns so nicht mehr umgeht. Nicht, weil Gott sich geändert hat, sondern weil sich die Rechtslage geändert hat. Durch das Opfer Jesu ist jede Form des Gerichtes, dass Gott aufgrund von Sünde, von Gottesferne freisetzen kann, getragen in Jesus. Und der Feind hat kein Anrecht mehr, in irgendeiner Form solche Arten von Prüfungen auf uns zu legen. Und Gott stimmt dem auch nicht mehr zu. Von daher würde ich da einen klaren Unterschied sehen zu dem, was Hiob erlebt hat und dem Leiden, das er durchgemacht hat und dem, was im Neuen Testament für uns Grundlage ist, weil das Opfer Jesu da eine echte, ganz gravierende Veränderung geschaffen hat. Ja? Ja. 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 Mit Sicherheit. Mit Sicherheit ist das auch nochmal durch die Chronologie bedingt. Da müssen wir, wenn wir uns das Alte Testament eben anschauen, klar unterscheiden, dass sich die Rechtsgrundlage im Neuen Testament geändert hat und Gott in dieser Form keine Prüfungen oder Gerichte mehr zulassen oder auch auflegen kann, weil das Opfer Jesu das bereinigt und beglichen hat. Genau, so viel vielleicht nur dazu. Wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, schreibt sie euch auf. Wir schauen, dass wir uns zum Ende dieser Einheit da nochmal Zeit nehmen für. Wir wollen schauen, dass wir jetzt ein bisschen mehr uns um die Praxis Gedanken machen. Und ich habe jetzt die Einheit, die Geistesgaben im Bereich von Heilung. Und dann heute Mittag Heilungsgebet, Tipps fürs Heilungsgebet. Wir wollen schauen, dass wir gerade heute Mittag uns auch nochmal Zeit nehmen, dass wir auch in irgendeiner Form nochmal uns üben können, wie beten wir für Kranke, und ihr da auch mal rein wachsen könnt und da eine Möglichkeit habt, euch auch mal auszuprobieren. Vieles lernt man auch durchs Üben und durchs mit anderen machen, die das vielleicht schon mal gemacht haben, und da werdet ihr sehen, das ist alles gar nicht so schwierig. wenn wir über die Geistesgaben im Bereich von Heilung sprechen, da von mir vorweg einfach nochmal etwas, was wir das letzte Mal schon gemacht haben, gesagt haben und was ich dem nochmal zugrunde legen will. Wenn wir über die Geistesgaben jetzt im Bereich von Heilung sprechen, dann möchte ich vorweg schicken, jeder von uns hat den Auftrag, für Kranke zu beten, egal ob du da eine bestimmte Gabe schon empfangen hast, eine bestimmte Berufung bekommen hast oder bekommst, und vielleicht dich dazu gerüstet fühlst oder nicht. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, eben für Kranke zu beten, ihnen die Hände aufzulegen. Und das ist nicht etwas, was nur einer speziellen Gruppe sozusagen vorbehalten bleibt, sondern das gilt für alle, die ihm nachfolgen und die ihm angehören und die sich als Christen bezeichnen. Markus 16, diese Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Jeder von uns hat also Autorität und auch den Auftrag, für Kranke zu beten und braucht da nicht eine spezielle Gabe, Salbung oder Berufung dazu. Jetzt ist es aber so, dass es bestimmte Geistesgaben gibt, die in dem Bereich Heilung hilfreich und auch sehr gut sind. Und die möchte ich mit euch mal anschauen, und zwar folgende vier Aspekte. Zuerst mal, was sind die Geistesgaben im Bereich der Heilung? Wie empfängst du diese Geistesgaben? Wie wächst du in diesen Geistesgaben? Und auf was musst du bei der Ausübung dieser Geistesgaben achten? Schauen wir uns die Geistesgaben mal an. Es gibt in der Bibel im Wesentlichen zwei Stellen, die Aussagen über Geistesgaben macht. Das ist in 1. Korinther 12 und 14. Dann nochmal in Römer 12 wird ausführlich über Geistesgaben berichtet. Und da wird keine systematische Abhandlung der Vollständigkeit halber gegeben, sondern es werden einfach Antworten auf praktische Situationen gegeben. Vieles über die Geistesgaben wird da gesagt, und in diesen Listen finden sich vier Geistesgaben, von denen ich glaube, dass sie besonders hilfreich sind im Bereich von Heilung. Das ist zum einen die Gabe der Heilung als solches, dann gibt es die Gabe der Wunderwirkung, dann gibt es die Gabe des Glaubens und die Gabe der Erkenntnis. Man kann da bestimmt noch viele andere Gaben auch reinnehmen, die bei Heilung hilfreich sind, aber ich möchte mal auf die vier mich beschränken und die ganz kurz mit euch durchgehen. Was meinen diese Gaben? Was sagt die Bibel über diese Gaben? Und wo finden wir diese Gaben in der Anwendung von der Bibel her und auch von unserem Erleben her? Ich gehe zuerst auf die Gabe der Heilung ein. Die Gabe der Krankenheilung wird zum Beispiel erwähnt in 1. Korinther 12, Vers 9 oder Vers 28. Gabe der Krankenheilung kann man das auch übersetzen. Das ist die Gabe, um Menschen übernatürlich von Krankheiten zu heilen. Speziell dafür da, dass Menschen Heilung empfangen. Wir sehen das zum Beispiel bei Jesus wirksam und im Einsatz, Matthäus 9, 35. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Das ist eine Gabe, die Jesus mit Sicherheit hatte und die mit Sicherheit wirksam war in seinem Dienst, wo speziell eine Gabe, eine Geistesgabe da ist, damit Menschen Heilung vermittelt bekommen und Heilung freigesetzt wird. Vielfach hat Jesus einfach nur gebetet für diese Menschen und durch sein Gebet die Heilung freigesetzt. Oftmals, das haben wir das letzte Mal auch gesehen, hat er nur ein Befehlsgebet ausgesprochen und die Menschen sind geheilt worden. Diese Gabe der Krankenheilung, die, glaube ich, sehen wir heutzutage zum Beispiel bei Leuten wie Andreas Herrmann, ihr habt den schon mal hier gehabt. Das ist, glaube ich, jemand, der da reingewachsen ist und der eine Gabe der Krankenheilung hat. Das ist etwas, was seinen Dienst und sein Wesen kennzeichnet und wo er hingeht, da betet er für Kranke und diese Krankenheilungen zeigen sich, nicht nur, weil er im Gehorsam betet, sondern weil Gott wie etwas vom Himmel her freisetzt und diese Gabe der Heilung sich bei ihm zeigt. Es gibt andere zum Beispiel, vielleicht kennt ihr auch den Andrew Womack selber, für den habe ich lange Zeit übersetzt und insofern kenne ich seinen Dienst auch ein bisschen näher. Einer aus Amerika, der eine ganz starke Gabe auch hat, um für Kranke zu beten. Vielfach auch haben Evangelisten so eine Gabe. Reinhard Bonnke hat zum Beispiel, würde ich sagen, ist so jemand, der diese Gabe der Krankenheilung hat. Ich glaube, dass wenn dich Gott ruft in einen bestimmten Dienst, dann gibt er dieser Person auch eine bestimmte Gabe. Und wenn dich Gott zum Beispiel ruft in einen Heilungsdienst, ja, dann wirst du zusätzlich zu dem Auftrag, den du als Christ allgemein hast, für Kranke zu beten, eine besondere Gabe bekommen, die Heilung vermittelt und die Heilung freisetzt. Das ist oftmals dann auch mit dem Evangelistendienst verbunden. Viele, die im evangelistischen Dienst tätig sind, auch da auf größerer Ebene tätig sind, die haben so eine Gabe, wo sie das Evangelium verkünden und sich Heilungen einfach manifestieren und zeigen, weil das einhergeht mit dem Verkündigen des Evangeliums. So viel vielleicht mal einfach nur zu dieser Gabe, wie diese Gabe empfangen wird und wie wir darin wachsen, machen wir uns in einem zweiten Schritt Gedanken. Ich gehe zur nächsten Gabe, die Gabe der Kraftwirkungen. So habe ich es mal übersetzt. Oftmals wird es einfach nur mit Gabe der Kraft oder mit Kraftwirkungen übersetzt. Man müsste das wörtlich übersetzen mit Wunderkräfte. Das Wort, was da im Griechischen verwendet wird, ist das Wort Dynamis. Ihr findet es zum Beispiel in 1. Korinther 12, 10 und 28. Was ist die Definition dieser Gabe? Ich glaube, das ist die Gabe, um die Kraft Gottes sichtbar zu machen und übernatürlich Wunder zu vollbringen. Die Gabe der Kraftwirkungen, die geht oftmals einher mit Heilung, die muss aber nicht unbedingt mit Heilung einhergehen, sondern das kann auch in anderer Form Kraft, Wunder bewirken. Also oftmals, wenn jetzt zum Beispiel übernatürliche Wunder passieren bei Jesus, die Brotvermehrung zum Beispiel, oder wenn Jesus zum Beispiel auf dem Wasser geht, ja, das hat nichts mit Heilung zu tun. Das ist ein übernatürlicher Einbruch der himmlischen Realität. Das würde ich unter der Gabe von Kraftwirkung bezeichnen. Sehen wir vielfach auch im Leben von Jesus. Ich möchte ein Beispiel mit euch kurz rausgreifen. Auch das hatte ich das letzte Mal schon erwähnt. Markus 5, Vers 30 ist die Stelle, wo Jesus eigentlich auf dem Weg zu der Tochter von dem Jairus ist. Und auf dem Weg dahin ist eine große Menschenmenge um ihn rum und eine Frau, die rührt Jesus an und sie will von Jesus geheilt werden. Die Jünger, Jesus spürt, dass da was passiert ist, hält an und fragt seine Jünger, wer hat mich gerade angerührt? Und die Jünger wenden sich ihm zu und sagen, was meinst du, jemand hat dich angerührt? Du wirst ständig von Leuten berührt, die Menschenmenge ist hier um dich rum, das ist kein Wunder, dass dich jemand anrührt. Und dann sagt Jesus, nein, jemand hat mich angerührt mit Erwartung. Denn ich habe gespürt, und da fällt genau dieser Begriff, wie Kraft von mir ausging, wie Dynamiskraft von mir ausging. Und dann kommt diese Frau und sie sagt, sie hat Jesus angerührt und es heißt interessanterweise, sie wurde augenblicklich von ihrem Blutfluss geheilt. Offensichtlich ist diese Gabe der Kraftwirkung etwas, wo von dem, wer Gott in dir drin ist, etwas nach außen fließt durch das Berühren vom Körper. Ich habe euch letztes Mal kurz erzählt, ich glaube, wenn die Bibel davon spricht, dass wir den Kranken die Hände auflegen sollen, dann meint sie damit nicht nur eine nette religiöse Geste, so nach dem Motto, ich habe Mitleid mit dir, ich bin mit dir unterwegs, sondern dieses Handauflegen in der Bibel, das ist eigentlich dazu da, damit von dieser Kraft etwas zum Fließen kommt. Und das etwas freigesetzt wird von dem, was Gott bewirken will. Und wir sehen das bei Jesus, dass durch dieses Berühren eine Kraft geflossen ist, die Menschen angerührt hat und geheilt hat. Ich glaube, da können wir selber auch noch ein bisschen lernen, was es heißt, in ein Verständnis reinzuwachsen von dem, was Gott da tun will. Kommen wir zu der nächsten Gabe. Ich gehe das relativ zügig durch. Ihr habt das alles, wenn ihr das nachlesen wollt, hier auf den Folien und könnt dem nochmal ein bisschen näher nachgehen. Ich habe unten relativ viel Bibelstellen hingeschrieben, die vielleicht biblische Belege sind für das Wirken dieser Gaben jeweils. Das nächste ist die Gabe des Glaubens. Diese Gabe findet ihr zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 9. Und ich glaube, das meint eine göttliche Befähigung, Dinge, die Gott auf Erden tun will, aber noch nicht existieren, wahrzunehmen und ins Leben zu rufen. Ja, du siehst etwas von dem, was Gott tun will, es ist noch nicht da und im Glauben rufst du das aus und das ist nicht nur etwas, wo vielleicht passiert, sondern es geschieht. Bestes Beispiel ist Markus 11, Vers 22 bis 33. Ich glaube übrigens, Jesus hat in all den Gaben, die wir in der Bibel finden, gewirkt. Er war derjenige, der in jeder Gabe auch trainiert war. Und so finden wir für Jesus da auch Beispiele für. Markus 11, 22 bis 23. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. In dieser Situation, da wundern sich die Jünger, dass ein Feigenbaum, den sie am Tag zuvor gesehen haben, plötzlich verdorrt ist. Und sie fragen Jesus, wie kann das passieren? Und Jesus sagte, gibt ihnen die Antwort und sagt, wenn ihr im Glauben sprecht, dann geschieht das, was ihr aussprecht im Glauben und im Geist wahrnehmt. Dieser Feigenbaum, der war verdorrt, weil Jesus ein Wort des Glaubens ausgesprochen hat. Es geht hier um eine prophetische Wahrnehmung der Situation um das Volk Israel, die nicht Jesus aufnehmen wollten. Und Jesus spricht zu diesem Feigenbaum und sagt, in Zukunft soll von dir keine Frucht mehr kommen. Ja, und Gott hat kein Problem mit Feigenbäumen oder hat vielleicht eine Unliebe gegenüber Feigenbäumen und mag die halt nicht, deswegen verflucht Jesus den. Sondern Jesus sieht in diesem Feigenbaum symbolisch den Widerstand im Volk Israel ihm gegenüber. Und dieses Bild des Feigenbaums wird im Alten Testament immer wieder auf das Volk Israel übertragen. Jesus sieht diesen Feigenbaum und sieht symbolisch, dass da keine Frucht ist, ihn aufzunehmen, und deswegen verflucht er den und er verdorrt innerhalb kurzer Zeit, und die Jünger wundern sich, wie das passiert sein konnte. Das ist, glaube ich, eine Gabe, die auch für die Heilung sehr hilfreich und sehr wichtig ist. Zum Beispiel glaube ich, jemand wie der Siegfried Müller aus Karlsruhe, der das Missionswerk aufgebaut hat. Das ist für mich so jemand, der ist so typologisch für einen Menschen, der die Gabe des Glaubens hat. Wenn du mit dem zusammen bist, du bist kurz zusammen und du merkst, deine Welt fängt an, gerüttelt zu werden und zu zerbrechen, weil er in einer ganz anderen Welt lebt. Der tickt ganz anders, der geht große Schritte, der macht, der hat ganz andere Perspektiven. Ja? Und du merkst auf einmal, Mensch, die Welt Gottes ist vielleicht ganz anders als meine Welt. Oder zum Beispiel so jemand wie Reinhard Bonnke. Ich hatte das Vorrecht, ihn auch mal in Karlsruhe zu übersetzen. Ich war eine halbe Stunde so in seiner Nähe. Ich habe gemerkt, das ist ein Typ, der tickt auf einer ganz anderen Wellenlänge. Der lebt irgendwo woanders. Und es mag jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Persönlichkeit sein, die er hat, ja, wo er eben von seiner Art her eben so ist, wie er ist. Gott macht da ja auch immer was mit uns zusammen, ja. Aber ich habe gemerkt, da ist was auch an einer übernatürlichen geistlichen Wahrnehmung, Perspektive, Glauben da. Gott macht Dinge, Gott bewegt Dinge, die ich als von mir aus nicht hätte. Ja, Gott hat zum Beispiel dem Reinhard Bonnke vor Jahren einen Traum gegeben, in dem er gesehen hat, wie der Kontinent Afrika im Blut gewaschen wird. Und aus dem heraus kriegt er die Vision, Africa will be saved. Afrika wird gerettet werden. Und mit dieser Vision geht der auf diesen Kontinent zu und bekehrt Millionen von Menschen. Das, glaube ich, kann nur geschehen, wenn Gott zu dieser Vision eine Gabe des Glaubens gibt. Die Menschen bewegt, die Menschen freisetzt, die etwas vom Himmel runterholt, was wir gar nicht kennen so. Ja? Und du kommst in die Nähe von solchen Leuten und du merkst, Mensch, meine Welt ist so klein. Ja? Das tut manchmal sehr weh, in der Nähe von solchen Leuten zu sein. Aber es ist sehr gut, Ja, und solche Leute brauchen wir. Und die Menschen, die mit dieser Gabe des Glaubens ausgestattet sind, das sind oftmals sehr unbequeme Menschen. Ja, wenn du in deren Nähe bist, du merkst einfach, du musst aus deiner Bequemlichkeitszone raus, aus den Nestern, die du dir gebaut hast, den Komfortzonen. Ja, du wirst da rausgefordert, um die Schritte mit Gott zu gehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für Heilung ganz wichtig ist. Der Siegfried Müller zum Beispiel, der bekommt die Vision von Gott, da in Karlsruhe eine Riesenhalle hinzustellen. Ja, und baut da jahrelang und keiner traut es ihm zu, dass es passiert und plötzlich steht da was da und die Vision, die er gehabt hat, wird Realität. Einfach nur, weil er diesen Glauben von Gott hatte, das ist etwas, was Gott freisetzen will und was er tun will. Und gerade auch das Thema Heilung ist etwas, was das Missionswerk immer sehr, sehr getrieben hat und sehr beschäftigt hat, bei ihm, bei Siegfried Müller, als auch jetzt bei Daniel und seiner Frau. Das ist, glaube ich, etwas, was für Heilung wichtig ist. Menschen, die im Heilungsdienst stehen, die haben oft eben, die haben mehr die himmlische Perspektive als die irdische Perspektive. Ja, da fragst du dich manchmal, sag mal, in welcher Welt ticken die eigentlich? Hören die nicht, was die Leute sagen, was die Leute gerade sehen? Nein, das sehen die manchmal gar nicht. Die sehen die Realität Gottes. Und die konfrontieren dich mit dieser Realität auf eine Art und Weise, die manchmal unangenehm ist. Wir hatten den Colin Urquhart, das ist auch so einer. Ein Mann des Glaubens, der lebt in der Welt des Himmels. Ja, wir hatten den oft bei uns in der Gemeinde in Karlsruhe im CCK. Und ich weiß so, einmal, als er da war und gepredigt hat, da sind Leute aus dem Gottesdienst raus. Weil sie das so unangenehm fanden. Der hat einfach Sachen gesagt, da konntest du nicht mehr so eine Grauzone sein. Da musstest du dich dem stellen und sagen, Gott, glaube ich das wirklich, was da in deinem Wort steht? Oder tue ich das noch irgendwie rumdrehen, damit es doch irgendwie in meine Welt reinpasst? Ich glaube, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens, das ausreicht und gut ist, um für Menschen zu beten um Heilung. Aber wenn du so eine Gabe des Glaubens bekommst, ja, dann ist das wie nochmal so ein Push. Ja, das ist wie vom zweiten Gang in den vierten Gang, fünften Gang hoch. Ja, und dann da geht nochmal der sechste Gang. Und da passiert nochmal, wird noch viel, viel mehr freigesetzt. Die letzte Gabe, die ich jetzt hier habe, und die bestimmt nicht, das ist auch bestimmt nicht abschließend zum Bereich der Geistesgaben im Heilungsdienst, ist die Gabe der Erkenntnis. Wir lesen das in 2. Korinther 12, 8, ein Wort der Erkenntnis. Das ist eine göttliche Offenbarung über Geschehen, Ereignisse oder Haltung in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Manche schließen da auch das Wort der Prophetie mit ein. Ich will da jetzt gar nicht auf die Unterschiede oder die unterschiedlichen Definitionen dazu eingehen. Das Prophetische, um es mal so allgemein zu sagen, ist sehr hilfreich und sehr wichtig für den Heilungsdienst ist etwas, was dem Heilungsdienst sehr nahe steht und sehr hilfreich ist für den Heilungsdienst. Jesus hat darin gewirkt, er hat in den Worten der Erkenntnis gewirkt und er hat auch durch Worte der Erkenntnis Heilung und Veränderung freigesetzt. So viel vielleicht einfach nur mal dazu, ohne dass ich da jetzt noch mal näher auf manches eingehe. Das könnt ihr alles gerne machen, wenn ihr die Folien habt. Dazu vielleicht nur ein kurzes persönliches Beispiel, auch da eine Wiederholung wieder. Meine Frau ist eben nicht da, deswegen darf ich die Zeugnisse erzählen, die auch meine Frau betreffen. Sarah hatte diese Sache im Bauch, mit dem Magen, ich habe euch das vorhin schon erzählt, und ein Wort der Erkenntnis, was da kam in dieser Situation von einem prophetischen Menschen, der uns da auch sehr nahe steht und immer wieder auch mit uns geht, ist, dass er gesagt hat, Gott will die zwei Nervensysteme, oder ich glaube sogar, hat sogar formuliert, die zwei Nervenstränge, die ihr habt, die du hast, in Gleichklang bringen. Und wir wussten gar nicht, dass es da zwei Nervenstränge gibt. Und das war wie, als ob, ich glaube, jetzt müsste ich schon wieder fast da sein. Das war wie, als ob Gott durch dieses Wort der Erkenntnis, Gott will da Heilung bringen und etwas in Gleichklang bringen, Heilung freigesetzt hat. Und dann eben Sarah am nächsten Tag, wie ich es euch erzählt habe, wieder voll zugegriffen hat und Schnitzel und Pommes oder irgendwas sehr, sehr Deftiges gegessen hat zumindest. Ein Wort der Erkenntnis, das Heilung und Wiederherstellung freigesetzt hat. So viel vielleicht mal zu den Gaben, die im Bereich Heilung hilfreich sind. Da gibt es sicherlich noch mehrere, aber nur mal die vier rausgegriffen. Jetzt die Frage, wie empfange ich diese Geistesgaben? Ihr seid alle vertraut mit Geistesgaben, von daher ist das vielleicht für euch auch nur Wiederholung, aber ich gehe kurz trotzdem darauf ein, wie bekomme ich diese Geistesgaben? Zwei, drei Bibelstellen über die Geistesgaben und was sie sind. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gabe des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. 1. Korinther 14,1. Paulus sagt zu Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Im 1. Timotheus 4,14 und dann später nochmal im 2. Timotheus 1,6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Ich glaube, die Geistesgaben sind zuerst mal ein Geschenk Gottes, die nicht zum Heil notwendig sind, die Gott dir einfach schenkt. Die Geistesgaben kannst du nicht verdienen, die hast du nicht aufgrund irgendwelcher geistlichen Leistungen oder weil du eben jetzt ein Jahr lang die Bibel gelesen hast regelmäßig, deswegen kriegst du jetzt die Geistesgabe des Gebetes oder sowas. Die Geistesgaben sind ein Geschenk. Die Geistesgaben sind auch eigentlich nicht als Besitz zu verstehen im Sinne von, du hast die und die gehören dir, sondern Gott setzt die frei, damit sein Reich gebaut wird. Und diese Geistesgaben, die haben nichts mit deiner Leistung, deinem Charakter oder deiner geistlichen Reife zu tun. Jeder kann jede Gabe empfangen. Die Geistesgaben sind etwas anderes als Persönlichkeit und auch als natürliche Begabung. Also du kannst eine gewisse Persönlichkeit haben, aber dann Geistesgaben empfangen, die vielleicht auch noch ganz ergänzend oder anders sind. Du kannst natürliche Begabungen haben und die Geistesgaben sind dann nochmal was anderes. Gott teilt die Gaben je nach Bedarf aus und die Geistesgaben sind Werkzeuge, um sein Reich zu verkünden. Jetzt einfach ein paar Tipps oder ein paar Erfahrungen von mir, wie empfängst du diese Geistesgaben? Ich glaube, oftmals ist deine eigene Sehnsucht, ich möchte im Prophetischen wirken. Ich möchte zum Beispiel im Bereich Heilung wirken. Das ist wie eine Eingangstür oder wie eine wie das Sprungbrett, dass diese Gabe dann auch zu dir kommt. Diese Geistesgabe, die kannst du eben nicht verdienen, indem du jetzt sagst, okay, ich mache das oder jenes, sondern die darfst du dir von Gott schenken lassen. Hilfreich ist, sich mit Menschen oder dass du für dich beten lässt von Menschen, die diese Gabe haben. Wenn du also zum Beispiel wachsen willst in dieser Gabe der Heilung, dann lass mal für dich beten von Menschen, die in diesem Bereich schon drin sind. Dass etwas von dem, was sie davon Gott bekommen haben, freigesetzt wird. Umgebe dich mit Personen, die diese Gabe haben und bete um diese Gaben. Und es kann manchmal im Moment passieren, manchmal kann das aber auch ein Prozess sein. Ein gutes Beispiel, gerade im Bereich von Heilung, hier ist der Andreas Herrmann für mich. Ich kenne den Andreas Herrmann noch aus einer Zeit, wo er im Christlichen Zentrum Wiesbaden tätig war und noch nicht so einen starken Fokus auf Heilung hatte. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie ist das gekommen, dass er in seinem Leben plötzlich gemerkt hat, da ist ein Auftrag gerade im Bereich Heilung. Und der Andreas Herrmann, der war, ich kann es euch nicht genau sagen, es ist bestimmt schon über 10 Jahre her, war er ein, zweimal in Afrika bei einem Mann namens TB Joshua. Weiß nicht, ob euch der was sagt. Der hat damals einen großen Heilungsdienst gehabt und da sind ganz massive Wunder passiert. Und da sind einige, auch deutsche Leiter, damals hingefahren und haben sich von dem inspirieren und segnen lassen. Und der Andreas Herrmann war einmal, vielleicht sogar zweimal war der dort und der hat da wie eine Übertragung bekommen von dem, was dieser TB Joshua da hatte. Und ab dem Zeitpunkt sieht man in seinem Leben, da fängt dieser Heilungsdienst bei ihm an zu wachsen. Er geht da Schritte und betet viel mehr für Kranke, er probiert Sachen aus und dieser Heilungsdienst, der wächst, nachdem er hier diese Begegnung hatte. Das ist bestimmt nicht immer so, dass auf diese Art und Weise eine Geistesgabe empfangen wird, aber oftmals ist da eine Phase im Leben, wo du mit Menschen in Berührung bist, die von dieser Gabe etwas schon an Erfahrung haben und die das dann wie auch an dich weitergeben oder übertragen. Und wie ich es hier schon gesagt habe, die eigene Sehnsucht nach einer solchen Gabe, die ist, glaube ich, oftmals der Einstieg dafür, dass diese Gabe dann auch freigesetzt wird und empfangen wird. Also wenn Gott dir eine Sehnsucht gegeben hat, zum Beispiel im Heilungsdienst zu wachsen, dann öffne dich dem einfach, geh dem nach und lade ihn ein, dich in diesem Bereich auszurüsten, zuzurüsten, zu trainieren und zu schulen. Ein anderes Beispiel hier ist zum Beispiel auch der John Wimber. Ich habe euch von dem das letzte Mal auch erzählt. Der John Wimber ist jemand, der in den 80er, 90er Jahren ganz starken Heilungsdienst hatte, die Vineyard-Bewegung gegründet hat und da ganz viele Heilungen passiert sind. Für den war der Weg in den Bereich Heilung auch ein ganz, ganz langer. Aber er hat von Gott gespürt, das ist der Bereich, in dem er rein soll und in den er auch, wo er für Kranke beten soll. Und er schreibt, er hat 3 Jahre lang, hat er regelmäßig für praktisch jeden Kranken, den er gesehen hat, gebetet. Und es hat sich nichts getan. Die ersten, sagt er sogar so im Spaß, im Nachhinein, die sind gestorben, nachdem er für sie gebetet hat. Sehr erfolgreich. Und Gott hat ihm einfach ermutigt, bleib da dran, lass nicht los, guck nicht auf die äußeren Resultate. Und nachdem er bezeichnet es sogar, ich weiß nicht, ob er das alles nachgerechnet hat, er hat für 1000 Leute gebetet und nichts ist passiert. Und als er mit diesen 1000 durch war, da fing plötzlich an, sich Heilung zu manifestieren und zu zeigen. Also manchmal ist es einfach auch ein Dranbleiben in dem, was Gott dir da aufs Herz gelegt hat und wo dich Gott auch freisetzen wird. So viel zu dem Bereich, zu der Frage, wie empfange ich die Geistesgaben? Jetzt, wie wachse ich in den Geistesgaben, wenn du also mal so eine Geistesgabe gerade jetzt im Bereich der Heilung empfangen hast? Wie wächst du dann darin? Ich glaube, da ist es gut zu unterscheiden, das Empfangen der Geistesgabe, das ist letztlich ein Geschenk Gottes, wo du von Gott empfängst, aber das Wachsen in dieser Geistesgabe, das ist etwas, wo du mit Gott kooperierst und zusammen Schritte gehst, lernst, wo du Erfahrungen machst, wo du das, was du da erlebst, auch reflektierst und im Laufe der Zeit eben merkst, das ist das, was der Weg ist. Ich glaube, generell sind 2 Dinge für das Wachsen in den Geistesgaben hilfreich. Das ist zum einen Lobpreis, eine Atmosphäre des Lobpreises, in die du immer wieder eintauchst, die helfen, dass du sozusagen in deiner Geistesgabe wächst, weil du durch den Lobpreis immer wieder in die Gegenwart Gottes gezogen wirst. Das zweite, was, glaube ich, hilft, um in den Geistesgaben zu wachsen, ist, wenn du regelmäßig in Sprachen betest. Ja? Das Sprachengebet ist so wie, jetzt von der Erfahrung her, so wie die Grundgabe, die dir hilft, einfach in den Geistesgaben generell zu wachsen. und im Fluss dessen zu sein, was Gott tut. Bei der Sprachenrede, da sprichst du himmlische Geheimnisse aus, so sagt Paulus das. Du rufst das, was der Himmel geplant hat und was der Himmel vorhat, in Existenz. Dein Hirn ist dabei wie ausgeschaltet. Gott demütigt dich da, braucht das, was dein Hirn macht, nicht. Ja? Aber er setzt etwas frei und bewirkt dadurch, dass du in den Geistesgaben und in den Absichten Gottes wächst und tiefer gehst. Paulus bezeichnet es mit dem, wenn du in Sprachen redest, dann baust du deinen inneren Menschen auf. Ja? So spricht er davon. Und dieses Aufbauen deines inneren Menschen ist wie, du wächst mehr mit dem und dem zusammen, was Gott vorhat. Ja? Der Teil Gottes, der wird mehr zu deinem Teil. Und interessanterweise ist beim Sprachengebet eben dein Hirn gar nicht so gefragt. Ja? Es geht nicht zuerst darum, dass wir mit unserem Hirn verstehen, das ist gut und wichtig, aber zuerst geht es darum, dass wir in unserem Herzen und unserem Geist eins werden mit Gott und das, was Gott im Herzen trägt, für uns verinnerlichen und das dann auch freigesetzt wird. Ich glaube, wenn du dir Gedanken machst darüber, wie wächst du in den Geistesgaben, dann sehe ich vor mir das Bild aus Hesekiel 47, wo dieser Fluss ist, der vom Thron Gottes kommt. In Hesekiel 47 wird von diesem Fluss gesprochen, der vom Thron Gottes kommt. Und in den geht der Hesekiel rein. Ich lese die Stelle jetzt nicht vor. Ich habe es hier angeworfen, diese fünf Verse aus Hesekiel 47, 1 bis 5. Der Hesekiel, der sieht diesen Strom, der vom Thron Gottes ausgeht, und der geht da rein. Er geht die ersten 1000 Stadien und da geht das Wasser ihm bis zu den Knöcheln. Der geht die zweiten 1000 Stadien, da geht das Wasser ihm bis an die Knie. Er geht die nächsten 1000 Stadien und dann geht ihm das Wasser bis an die Hüfte. Und dann die nächsten 1000 Stadien, dann kann er nicht mehr stehen. Und ich glaube, das ist auch ein Bild dafür, wie du wächst in den Geistesgaben. Gott führt dich in einer Gabe. Nehmen wir jetzt zum Beispiel an, die Gabe der Heilung. Ja? Das sind die ersten 1000 Stadien vielleicht die, dass du einfach mal bei so einem Ministry-Gebet mit dabei bist und betest für jemanden und da mal zuguckst. Wie ist das? So, und das machst du ein, zwei, dreimal. Ja? Und dann wird das für dich normal. Ja? Du gewöhnst dich an diese Tiefe des Wassers. So, dann gehst du aber weiter. Du bleibst da nicht stehen. Du gehst die nächsten 1000 Stadien. Du betest vielleicht selber mal und ja, fängst an, in so einem Kontext von so einem Heilungsgebet mal für Menschen zu beten und du merkst, es fühlt sich ein bisschen tiefer an, ja, es ist ein bisschen weiter. Du wächst aber da rein, das ist wie, du gehst langsam tiefer in den Strom des Geistes rein. So, und irgendwann gehst du dann auf die Straße raus und fragst Gott, wo darf ich für Menschen, denen du auf der Straße begegnest, beten? Ja, das ist dann noch ein Stück tiefer. Und irgendwann bist du dann gewachsen in einer Gabe, auch in einem Prozess und hast gelernt zu schwimmen sozusagen im Fluss des Geistes und bist sozusagen die Tiefe dieses Wassers, das vom Strom Gottes ausgeht, gewohnt. Ich glaube, keiner fällt vom Himmel als jemand, der Heilung bringt. Keiner fällt vom Himmel als jemand, der prophetisch dient. Keiner fällt vom Himmel als jemand, der in den Gaben des Glaubens wirkt. Das ist alles ein Prozess. Und wenn wir uns zum Beispiel solche Leute angucken, wie jetzt den Siegfried Müller oder den Andreas Herrmann oder den Reinhard Bonnke, das sind Menschen, die sind in ihrer Gabe des Glaubens zum Beispiel gewachsen. Und die haben gelernt, in den Tiefen des Wassers Gottes da zu gehen. Ja? Und Gott lädt uns da ein, dass wir tiefer und tiefer in diesen Strom reingehen und so auch in den Geistesgaben wachsen. Vielleicht hier einfach ein paar praktische Tipps. Was heißt es, in den Gaben zu wachsen? Das heißt, in deinem Vertrauen zu Gott zu wachsen. Lerne, die Kontrolle an Gott zu übergeben. Bitte den Heiligen Geist, beständig dich zu erfüllen. Öffne dich besonders in der Anbetung und Gegenwart Gottes für das Wirken des Heiligen Geistes. Suche Möglichkeiten, in den Geistesgaben aktiv zu werden. Übe dich darin, schließe dich mit anderen zusammen, von denen du lernen kannst und die das Gleiche auf dem Herzen haben. Lass dich von negativen Erfahrungen nicht entmutigen. Ein ganz tolles Beispiel, gerade im Bereich Heilung, ist ein guter Freund von mir, der Simon Dahlke, ist der Sohn von unserem Pastor aus dem CZK, vom Uwe. Der Simon ist für mich jemand, der gerade was das Gebet, den Bereich Heilung angeht, inzwischen eine Salbung hat, die echt der Hammer ist. Ich hätte ihn gern mitgebracht und er könnte euch da viel mehr sagen und erzählen als ich, weil er da viel weiter ist drin. Aber der Simon ist da in den letzten Jahren richtig reingegangen. Der hat gesagt, ich nehme die Realität und die Aussagen des Wortes Gottes ernst und ich fange an, für Leute zu beten. Und der betet sogar, der ist Lehrer, der betet sogar im Umfeld seiner Schule für seine Schüler. Der geht auf die Straße, der geht normalerweise jede Woche einmal mit irgendwelchen Leuten aus seinem Freundeskreis auf die Straße raus und der betet für Leute. Und wenn er sieht, dass da ein Kranker irgendwo auf der Straße ist, da lässt er sich in der Regel nicht nehmen, zu dem hinzugehen und zu sagen, du, darf ich für dich beten. Und der hat schon die Hammer-Sachen erlebt, wo wir oft denken, Mensch, sowas passiert in Afrika oder vielleicht irgendwo in Südamerika, ja, wo die großen Evangelisten sind. Die haben erlebt, wie Leute wirklich massivste Krankheiten hatten, geheilt worden sind. Leute, die Rückenschmerzen starke hatten, Leute, die zum Teil in Rollstühlen waren, haben sie rausgeholt, die sich bekehrt haben und also massivste Sachen haben die erlebt. Und da ist was gewachsen in den Jahren, wo er eine Erfahrung, aber auch eine Tiefe zu Gott bekommen hat, die echt beeindruckend ist und segensreich ist. Es gibt selten einen Gottesdienst bei uns im CZK, wo der Simon nicht vorgeht und ein Zeugnis gibt von dem, was er wieder in der Woche erlebt hat. Das ist für mich so einer, der da tiefer und tiefer und tiefer reingegangen ist. Und sicherlich ist das auch seine Art und sein Weg, aber ich glaube, um in Geistesgaben zu wachsen, da wirst du nicht umhinkommen, in die Praxis zu gehen. Ja? Wenn du im Heilungsbereich gebraucht werden willst, fang an, für Kranke zu beten. So einfach ist es. Ja? Und bete. Und bete für so viele, wie du nur kannst. So viel vielleicht zu dem Thema, wie wachse ich in den Geistesgaben. Jetzt ganz kurz noch, auf was muss ich bei der Ausübung dieser Geistesgaben achten? Wir gehen auf so ein paar praktische Sachen fürs Heilungsgebet nachher ein bisschen näher ein. Mir geht es jetzt nur ganz allgemein darum, was heißt es, in den Geistesgaben zu wachsen. Interessant ist hier, was die Geistesgaben angeht, die beiden großen Kapitel, die darüber sprechen, 1. Korinther 12 und 14, die sind wie eingerahmt umgeben von dem Kapitel 1. Korinther 13, wo es um die Liebe geht. Ja? Und damit wird vermittelt, dass worum es eigentlich geht, ist jetzt nicht eine Gabe oder ein Wunder, sondern es geht um die Liebe und darum, dass wir in Liebe das Evangelium weitergeben und in Liebe auch dienen. Was heißt es besonders für die Gabe, die Geistesgaben, die mit Heilung zu tun haben? Die Geistesgaben sind nicht dazu da, um dich zur Schau zu stellen. Ja? Mit Geistesgaben tust du nicht dich produzieren, du tust nicht zeigen, was für ein cooler Typ du bist, du tust nicht eine Show machen, sondern die Geistesgaben sind dazu da, dass du Menschen dienst, dem Reich Gottes dienst und dass du den Willen Gottes freisetzt. Da kannst du dir die Frage stellen, mit welcher Einstellung dienst du in den Geistesgaben? Wem gibst du die Ehre für das, wie Gott dich gebraucht? Wie gehst du mit Segen? Wie gehst du mit dem Erfolg anderer um? Wie gehst du mit Misserfolgen um? All das sind Fragen, die da ganz wichtig sind und die so auf den Punkt auch bringen, worum geht es dir auch, wenn Gott dich gebraucht in Gaben des Geistes? Die Geistesgaben sollen in Einklang mit den Früchten des Heiligen Geistes ausgeübt werden. Das heißt, eine Ausübung der Geistesgaben ohne Charakterbildung ist kontraproduktiv. Es ist da ganz wichtig, dass du diese charakterliche Veränderung im Blick behältst und du diese Früchte des Geistes genauso wichtig achtest wie die Ausübung der Geistesgaben. Es geht letztlich um unsere Beziehung zu dem Geber der Gaben, nicht um die Gaben selbst. Wo will Gott dich näher an sein Herz ziehen und deinen Charakter verändern? Wie gehst du mit Schwierigkeiten und Herausforderungen um? Wo spiegelst du in deinem Charakter Jesus wider, wo nicht? Ihr kennt vielleicht das Buch Die Generäle Gottes. Da gibt es ja inzwischen, glaube ich, 4 oder 5 Bände von. Ganz tolle Literatur über Männer und Frauen des Glaubens, die in ihrer Zeit etwas vom Reich Gottes freigesetzt haben. Und das erste Buch ist so ein blaues Buch. Das sind große Männer und Frauen Gottes, vor allem aus dem letzten Jahrhundert drin, die Gott gerade im Bereich Heilung gebraucht hat. Also massive Heilungen sind da passiert, Totenauferweckungen, da ist zum Beispiel der Evan Roberts drin, der die Erweckung in Wales gebracht hat, da ist der Smith Wigglesworth drin, da ist die Kathleen Kuhlman drin, der den Heilungsdienst in Afrika hatte, Healing Ministries hat er, John G. Lake, genau, also ich habe sie jetzt nicht alle parat, aber es sind ganz viele so bekannte Heilungsevangelisten drin. Und man kann da unheimlich viel von denen und auch von ihrer Biografie lernen. Das Tragische in diesem Buch und damit in dem Leben von denen, die da beschrieben werden, ist, dass es fast alle irgendwie in ihrem Leben am Schluss nicht mehr die Kurve gekriegt haben und alle irgendwie abdrehen. Entweder sie fallen vom Glauben ab oder sie werden irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig oder sie leben in Sünde oder sie leben in irgendeiner Form des Alkoholmissbrauchs und so weiter. Es gibt nur ganz wenige von diesen Leuten, zum Beispiel der Evan Roberts ist da einer, der integer, der aufrichtig, der bodenständig bleibt, trotz dieser großen Gabe und trotz dieses großen Dienstes, was sie hatten. Eine ganz traurige, für mich erschütternde Sache. Was nicht heißt, dass das, was da passiert ist, nicht gut war oder zu verurteilen ist, aber es zeigt zweierlei. Wenn Gott einem Menschen wie solchen eine bestimmte Gabe gegeben hat, dann nimmt er die anscheinend nicht weg, auch wenn ihr Leben nicht mehr ganz in der Spur Gottes geht. Was eine Riesenverantwortung ist für solche, die so eine Gabe haben. Und das Zweite, was man darauf sieht, ist, wenn Gott uns gebraucht, eben auf eine solche große Art und Weise auch eine Gabe gibt, dann lasst uns den Punkt der Charakterbildung und des Wirkens mit den Früchten des Geistes nicht aus dem Blick verlieren. So schnell geht es dann nur noch um Erfolg und um Größe und du verlierst das Eigentliche, die Liebe, aus dem Blick. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn Gott uns in den Gaben des Geistes gebrauchen will, dass wir das nicht aus den Augen verlieren und uns da auch immer wieder korrigieren lassen. Uns da immer wieder auch hinterfragen lassen. Und dem stellen, was auch andere, die uns näher kennen, zu sagen haben und da nicht meinen, na Gott gebraucht mich, guck mal, was für einen tollen Dienst ich habe und damit keine Referenzpunkt, keine Verantwortung mehr zeigen. Das Letzte, was ich gerade im Kontext auch von der Gemeinde noch sagen will, die Geistesgaben sollen in Unterordnung unter die lokale Gemeinde praktiziert werden. Sprich mit dem Pastor, dem Leitungsteam deiner Gemeinde, wie du deine Gabe praktizieren kannst. Die Geistesgaben sind nicht dazu da, Unordnung zu schaffen, sondern Auferbauung und Frieden. Der gemeindliche Gottesdienst ist nicht der wichtigste und einzige Ort, die Geistesgaben zu praktizieren. Ich glaube, da muss man einfach auch sehen, wie ist die gemeindliche Situation, was ist möglich, was ist nicht möglich. In manchen Fällen ist da keine Offenheit dafür da. Und dann frag Gott, wo kannst du trotzdem auch etwas einbringen und etwas üben, was vielleicht im Kontext von Gottesdienst oder der eigenen Gemeinde so nicht passt. Wenn dein gemeindlicher Kontext überhaupt keine Offenheit für die Ausübung jetzt dieser Geistesgaben ermöglicht, dann kann es sein, dass dran ist, dass du hörst, ist es dein Platz, da noch zu bleiben oder zu wechseln. Ich persönlich glaube, dass es nicht gut ist, eine Gemeinde aufgrund irgendeiner Sache schnell zu wechseln, weil ich glaube, du dir damit letztlich auch schadest. Die Geistesgaben sind nicht dazu da, um das nochmal zusammenzufassen, um dich zur Schau zu stellen. Die Geistesgaben sollen in Einklang mit den Früchten des Heiligen Geistes ausgeübt werden und die Geistesgaben sollen in Unordnung unter die lokale Gemeindeleitung praktiziert werden. So viel mal zu den Geistesgaben im Bereich praktische Heilung. Ich bin da jetzt viel Information in Kürze mit euch durchgegangen. Vieles könnt ihr eben nochmal im Detail auch nachlesen auf den Folien. Und dem dann nochmal persönlicher nachgehen. Soweit mal von mir. Wir haben jetzt noch gut 10 Minuten Zeit nach meiner Uhr, die ich gerne auch nutzen würde, um Fragen zu beantworten. Dass ihr Fragen stellen könnt, ob ich sie beantworten kann, weiß ich nicht. Aber dass ihr zumindest mal eine Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Und wenn euch irgendwas nicht klar war oder sei das vielleicht auch noch zu ergänzen ist, dann sollt ihr dazu die Freiraum haben. Ja, Walter.
Marco, woran erkenne ich?
Hallo. Hi. Jetzt. Woran erkenne ich, ob Gott diesen Menschen heilen will? Also bei mir persönlich ist es so, ich habe die Berufung, ein Seher zu werden. Ich nenne das mal so. Und ich habe dieses Jahr das erste Mal, wenn jemand ein Problem hatte, oder zweimal habe ich das gesehen, meinetwegen in Form eines Stachels, der in der Wirbelsäule steckt, oder in Form eines Messers, also geistlich gesehen, wohlgemerkt, ein Messer im Rücken hatte. Woher weiß ich, dass ich dem jetzt Heilung zusprechen kann? Weil ich habe eine ganz große Angst, nämlich wenn ich Heilung zuspreche, ich habe das schon wann anders da erlebt, wo dann dem Menschen Heilung zugesprochen wurde und 14 Tage später war er tot.
Ja.
Ja. Und das ist eine Frage, woran kann ich erkennen, was Gott in dem Moment will oder was ich tun kann?
Ja. Das ist eine gute Frage. Ich will nicht im Detail auf alles eingehen, was ich dazu sagen könnte. In den Folien findest du eine Folie, die ich jetzt überblättert habe, will Gott heilen. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen. Ich glaube, wenn wir über das Thema Heilung vom Neuen Testament her sprechen, dass Gott grundsätzlich immer heilen will und dass Gott auch, dass du diese Heilung auch aussprechen kannst. Dass das nicht unbedingt mit dem prophetischen Wort zu tun hat, sondern mit der Grundlage, die durch das Opfer Jesu im Neuen Testament geschaffen ist. Was durch dein Gebet geschieht, ist, dass etwas von dem, was Gott im Himmel schon vorbereitet hat und tun will, dass das freigesetzt wird. Und was du im Gebet machen kannst, nach meinem Verständnis von dem, was die Bibel auch will und sagt und zulässt, ist, im Namen Jesu spreche ich dir Heilung zu, weil das Opfer Jesu dir diese Heilung zugänglich gemacht hat. Das ist etwas, was du, glaube ich, machen kannst, egal ob du ein prophetisches Wort bekommst oder eine konkrete Situation einsiehst. Was du beten kannst, ist, Gott, zeig Wege, wie diese Heilung manifest wird. Zeig du Wege, wie diese Heilung manifest wird. Und da zeigt dir vielleicht Gott im Gebet, Mensch, da gibt es noch eine Unvergebenheit, ja, die du ansprichst, damit Heilung freigesetzt wird. Vielleicht zeigt dir Gott irgendein anderes Bild und du kannst dann aufgrund dessen sagen, ich glaube, deine Heilung wird freigesetzt, indem du die und die Schritte gehst. Aber die Heilung selber ist, glaube ich, von der neutestamentlichen Befund her etwas, was da ist, was du zusprechen kannst und wo du sagen kannst, nimm diese Heilung im Glauben an. Und jetzt kannst du Schritte gehen, wo diese Heilung manifest wird und zeigt, sich zeigt und wo der Prozess dessen sichtbar wird, wo diese Heilung manifest wird und sichtbar wird. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir vom Neuen Testament her sehen. Heilung ist der Wille Gottes. Heilung ist nicht eine Frage, ob oder ob nicht, sondern die Frage ist, wie wird diese Heilung manifest? Wie kannst du dich, wie kann die Person sich in das einklinken, was Gott schon längst getan hat? Und da helfen prophetische Worte, da helfen auch konkrete Worte der Erkenntnis. Aber diese Heilung selber ist etwas, was im Glauben ausgesprochen werden soll und darf und wo es jetzt nicht an dir liegt, wenn ich dem jetzt sowas gegeben habe und der vielleicht uns mit dem nur noch schlimmer wird, wie dumm stehe ich da? Ja? Ich glaube, das ist etwas, wo du dir keine Gedanken drüber machen musst. Die Person, jeder von uns hat durch das Opfer Jesu letztlich die Heilung schon im Geist empfangen. Und wir sind jetzt aufgefordert, diese Heilung zu entfalten, zur Wirksamkeit, zur Sichtbarkeit bringen zu lassen. Heilung ist etwas, wo wir dann durch Worte der Erkenntnis, durch Gebet und so weiter manifest werden lassen können. Wer hat noch eine Frage?
Diese Heilung muss dann da gleichbedeutend sein, dann, ich denke, das weckt man so einen Menschen, wenn einer krank ist. Ich kann doch nicht, darüber verfügen oder von mir aus sagen, du wirst jetzt gesund oder das Gefühl vermitteln, ja. Da muss ich doch auch vorsichtig sein, ja. Weil dann wecke ich, und ich denke, das ist normal, dass dann derjenige dann halt Hoffnung schöpft, ja.
Ja.
Aber wir hatten es vorhin gerade mal, ich denke, das, was Gott vorhat im Sinne von Heilung, das muss nicht nach meinem Verständnis Heilung sein.
Ja.
Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man, da muss man, dass man einfach die Heilung nicht so konkretisiert, wie man es gerne hätte,
ja.
Wenn man sich oder sich der andere wünscht, sondern dass man das vermittelt, was Gott mit ihm vorhat letztendlich.
Ja.
Oder liege ich da falsch?
Also wo ich dir zustimme, ist, ich denke, wir müssen vorsichtig sein, wie wir Dinge formulieren auch.
Ja.
Ich würde jetzt in keinem so zusprechen, du bist geheilt, weil das nicht Fakt ist. Aber ich würde sagen, Gott hat dich eigentlich schon geheilt, er hat Heilung in dich reingelegt und diese Heilung, die er dir schon geschenkt hat, die darfst du in Anspruch nehmen. Und darfst lernen, dass diese Heilung, die er dir schon gegeben hat und die eine Wirklichkeit ist in den Augen Gottes, dass das auch eine Wirklichkeit wird für dich. Frag Gott mal, wie kannst du Schritte gehen in diese Wirklichkeit hinein? Wie kann deine Wahrnehmung, deine Glaubenswelt auf die Wirklichkeit Gottes hin ausgerichtet werden? Und da glaube ich, weckst du keine falschen Erwartungen, aber du forderst Menschen heraus, sich dem, was Gott getan hat, zu stellen und das auch irgendwie an sich ranlassen zu lassen.
Das heißt, eigentlich musst du denjenigen, für den du dem das zusprichst, so einen aktiven Part übergeben.
Genau. Ja.
Ich kann da ein persönliches Beispiel dazu weitergeben. In dieser Zeit 2001 bis 2004, da war ich, also der Krebs war einmal da, dann war ich gesund eine Weile, dann kam er wieder und dann hat man mir wieder Chemo und Bestrahlung und so weiter empfohlen und ich saß mit meinem Mann weinend im Auto und habe gesagt, ich schaffe das nicht. Ich will das nicht noch einmal erleben. Gott ist ein Gott der Heilung und ich will Heilung. Mhm. Und dann kam ich heim und habe einen Flyer von jemandem zugesteckt gekriegt. Und ich sage jetzt auch den Namen, weil ich ihn auch im Buch erzählt habe. Der Billy Smith, ich weiß nicht, wer ihn kennt. Ich war da bei dem Gottesdienst und er hat mich dann angeguckt und hat gesagt, ich sehe, du hattest Krebs und der Krebs war zweimal da und hat halt Dinge ausgesprochen, wo ich wusste, die kann er nur von Gott haben. Okay. Und er hat mir zugesagt, der Krebs kommt kein drittes Mal. Gut, ich bin heim, habe in der Klinik angerufen und habe gesagt, ich habe Heilung empfangen und ich werde keine Chemo machen. Und der Arzt hat mir alles Gute gewünscht und hat so stehen lassen. Und der Krebs kam ein drittes Mal. Und das war für mich, ich bin noch nie so bodenlos gewesen wie da.
Ja.
Ich habe es vorhin erzählt, ich bin jemand, ich habe leidenschaftlich viel Glauben und ich traue Gott auch zu, dass er mich körperlich wieder vollständig macht. Mir fehlt einiges. Und ich glaube, irgendwann wird es passieren. Ich glaube auch noch zu Zeiten, wo ich lebe. Also es ist nicht der Glaube, der mir gefehlt hat. Ich weiß es nicht, wo der Fehler lag. Mhm. Ich könnte mir nur vorstellen, dass dieser gute Mann einer von denen ist, von denen du vorhin auch gesagt hast, der einfach ein bisschen aus der Spur gerät und vielleicht eine gewisse Selbstherrlichkeit hat. Ich weiß es nicht. Ich will ihn nicht in eine Ecke drängen, aber irgendwie musste ich auch selber damit zurechtkommen und es war extrem schwer.
Ja, ja. Ja, das glaube ich. Das ist eine Sache, wo wir alle auch schon erfahren haben, dass was nicht eingetroffen ist, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie es uns auch gesagt worden ist. Aber das, glaube ich, schmälert nicht die grundsätzliche Tatsache, dass durch das Opfer Jesu Heilung uns zur Verfügung steht und wir diese Heilung eigentlich nur in Empfang nehmen müssen. Da waren jetzt noch andere Fragen. Hier vorne ist auch noch eine Frage.
Ja, aus Gründen der Wege. Ja. Ich habe ganz kurzes, und zwar, ich arbeite selber in einem Gesundheitsberuf und man verliert einfach sehr schnell aus den Augen, dass es immer alles, was passiert, und Heilung steht nicht im Vordergrund, sondern es muss alles passieren zur Ehre Gottes.
Ja.
Und das darf man eben nicht aus dem Auge lassen. Ja. Es ist so wichtig, dass man da nicht das Ego bedient und seine Vorstellungen. Auch wenn man Heilungsgebet spricht, geht es im Prinzip nicht um Heilung, sondern um die Ehre Gottes.
Mhm.
Und das ist so vorrangig, wenn man das ist mir einfach schon oft aufgefallen. Das mag ein wichtiger Punkt sein.
Ja, danke. Jetzt war hier vorne noch eine Frage.
Also ich denke, unser Herrgott hat mit jedem was vor. Das hat er vorher sich gut überlegt. Was nützen denn unsere Gebete? Wir greifen dann quasi in das ein, was er eigentlich vorhat. Dann sagt er, was willst denn du? Ja, also es geht im Prinzip doch um eher um mein Verhältnis mit Gott als um die Entscheidung, was Gott jetzt mit dem Kranken macht. Sehe ich das richtig?
Deine Frage, formuliere nochmal deine Frage genau.
Die Frage ist, die grundlegende Frage, die dahinter steckt, radikal formuliert ist, können meine Gebete überhaupt etwas bewirken, nachdem Gott ja schon alles vorher bestimmt hatte?
Ja. Auch da gehe ich nur in Kürze drauf ein. Ich habe in den Folien vom letzten Mal eine ausführliche Erklärung zum Thema Vollmacht. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass das Gebetsmodell von Jesus das war, Jesus hat Zeit vor Gott verbracht, Jesus hat gehört von Gott, Jesus hat ausgesprochen, was er von Gott gehört hat, und dann hat er Menschen die Hand aufgelegt und gebetet. Das ist das Gebetsmodell von Jesus, und offensichtlich waren diese drei Schritte, das Hören und das sich einklinken in den Willen Gottes, das Aussprechen und dann auch das Handauflegen von Entscheidungen. Ich glaube, dass das auch beim Heilungsgebet etwas ist, was wichtig ist, dass wir Dinge aussprechen. Ich glaube nicht, dass wir damit etwas vorwegnehmen oder Gott in seine Souveränität eingreifen, sondern andersrum eher, Gott lädt uns ein, uns einzuklinken in seine Absichten. Und seine Absicht ist zu heilen, seine Absicht ist wiederherzustellen. Und offensichtlich sind unsere Gebete und unsere Worte davon entscheidender Bedeutung. Der griechische Begriff über die Vollmacht habe ich in den Folien beim letzten Mal mit dabei und bin da auch ein bisschen näher auf dieses Aussprechen eingegangen. Für mich ist das Aussprechen im Gebet ähnlich wie beim Schöpfungsprozess von Gott von Bedeutung. Gott hat, als er geschaffen hat, nicht nur gedacht, sondern er sprach, es werde Licht. Und dann hat er was gemacht. Ja? Und offensichtlich ist bei Heilung auch entscheidend, dass Dinge artikuliert werden, dass Dinge ausgesprochen werden. Und das ist auch nicht etwas, wo du in einer, in einer falschen Haltung tust, so nach dem Motto, ich habe die Worte Gottes und mit mir kommt die Vollmacht, sondern in der richtigen Haltung, du bist Botschafter an Christi Stadt, aber du drückst durch deine Worte etwas aus, was der Himmel vorhat, was eine himmlische Realität ist, jetzt noch nicht da ist, und was durch deine Worte wie manifest wird. Von daher glaube ich schon, dass dieses Aussprechen von Bedeutung ist und hilfreich ist im Heilungsdienst. und es nicht nur darauf ankommt, da was zu sprechen, sondern nicht nur zu denken, sondern auch zu sprechen. Aber das heißt nicht, du greifst da irgendwie in die Souveränität Gottes ein, sondern es ist, du klingst dich eher ein in das, was Gott ja so oder so vorhat und tun will. Ist das so ein bisschen eine Antwort? Ich glaube, wir sind mit der Zeit schon um. Wir gucken, dass wir vielleicht in der dritten Einheit uns nochmal Zeit für Fragen nehmen. Aber jetzt wäre, glaube ich, Mittagessen dann dran.
Also ich habe zwei Eindrücke. Das eine hat mich sehr fasziniert, als du gesagt hast mit den offenen Türen. Vor vielen Jahren war ich mal bei einer Ausbildung und überall, wo ich langgegangen bin, waren so verschlossene Gartentüren. Und in letzter Zeit, wenn ich irgendwo lang gehe, sind die alle offen. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert. Und eben, ich bin noch ziemlich berührt, habe ich meine Hände sehr lange so gehalten und habe gedacht, ja, da ist so ein riesengroßes Geschenk, was ich in diesen Händen halte. Und vielleicht ist das für jeden so ein riesengroßes Geschenk. Und Gott sagt einfach, mach's auf, es ist für dich.
Danke dir, super.
Ich hatte eigentlich heute früh schon einen Eindruck und hätte es jetzt gar nicht gesagt, aber es war gerade wie so eine Bestätigung. Marco hat was gesagt, dass Jesus kommt und was in unsere Herzen hineinlegt. Und ich hatte heute früh den Eindruck, dass Jesus rumgeht. Ich weiß nicht, ob jeden, aber zumindest einige von uns. Also bei mir war das so, wie wenn er seine Hand auf mein Herz, auf unser Herz legt. Und dieses aufs Herz, die Hand legen, das war gerade für mich so die Bestätigung, was hineinlegen in uns, in unser Herz. Und ja. Von daher, das wollte ich kurz weitergeben.
Danke dir, Stefan, super. Komm doch auch nach vorne. Dann. Das ist ja.
Also ich habe jetzt das Bild gesehen, wo du über die Samen gesprochen hast, wie das so die Samen fallen in unseren Herztiefe. Und wie die einzelnen Pflänzchen da hochkommen und wachsen. Und irgendwann wird das ganze Herz voll. Oh. Und das waren die Samen des Heiligen Geistes. Also richtig alle Gaben. Ich habe alle sieben so gesehen.
Wow, stark. Ja. Danke dir. Super. Sonst noch jemand einen Eindruck, von dem er denkt, das ist auch was für alle anderen, eine Ermutigung? Gott spricht oftmals in solchen Zeiten zu uns, aber auch so, dass er zu anderen spricht. Und das sind oft ermutigende Worte. Super.
Ich stehe nicht so gerne hier, aber ich wurde beim letzten Vortrag aufgehalten. Ich hatte keine Lust herzugehen. Und ich wusste, die haben mit dem Joachim noch gebetet und sagt, warum will ich nicht hergehen? Hält Gott für mich was bereit? Dann muss ich es doch abholen. Und dann nachher habe ich aber gekocht. Mein Schwiegersohn hatte Geburtstag. Und dann war es für mich, ah ja, war gut, dass ich da geblieben bin. Ich habe ja einen Auftrag gehabt. Und jetzt weiß ich, warum ich hergekommen bin. Dass ich hier eine Last loslassen kann. Das wollte der Feind verhindern.
Okay, danke. Danke dir. Super. Schön. Sonst noch ein Eindruck von jemand? Das ist sehr ermutigend zu hören, was Gott macht und wie Gott auch bestätigt. Da sind doch noch.
Du hast gesagt, wo Enttäuschungen waren und dass man das loslassen solle. Und es hat mich so, ich hatte irgendwie das Gefühl, knie dich hin, knie einfach hin. Und dann war es mir so, wie wenn ich habe das schon so oft gebetet, Enttäuschungen, wo Gebete nicht erhört worden sind, bla bla bla, schon so oft reingebetet. Aber in dem Moment war, boah, Jesus, das ist vorbei. Es ist was Neues, es ist eine neue Zeit. Das war wie, du hast es ausgesprochen, ich wusste, es ist wirklich eine neue Zeit, es ist vorbei und ich lasse das jetzt los und habe es noch einmal ausgesprochen. Und dann war, ich nehme jetzt deinen Glaube, ich nehme jetzt deine Zusagen. Ich nehme jetzt deine Hoffnung, dein Vertrauen und ich wusste, es ist ja gar nicht mehr meins, es ist ja seins, ich muss es ja gar nicht aus mir her produzieren und ich glaube, dass das für mehrere ist, es ist sein Glaube, es ist sein,
Amen.
Es ist so cool.
Amen. Danke dir.
das ein Eindruck? Es ist nicht wirklich. Ich habe plötzlich, ich habe plötzlich eine Bibelstelle im Kopf gehabt und ich bin jetzt nicht so der, der 1000 Stelle auswendig sagen kann, aber das steckt mein Konfirmandenspruch drin und ich habe die Stelle noch nie so gelesen wie heute, deswegen ist vielleicht auch nicht nur für mich. Es ist Offenbarung 3, die Botschaft an Philadelphia. Ein Teil davon möchte ich gern lesen. Wo er öffnet, kann keiner mehr zuschließen. Mhm. Wo er zuschließt, kann keiner mehr öffnen. Mhm. Ich kenne euer Tun und weiß, dass eure Kraft klein ist. Trotzdem seid ihr meinen Anweisungen gefolgt und habt zu mir gehalten. Ich habe euch eine Tür geöffnet, die keiner mehr zuschließen kann. Mhm. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Ich bin schon auf dem Weg. Halte fest, was ihr habt. Sonst bekommen andere den Siegeskranz. Ich lieb's mehr, die Übersetzung, die heißt, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehmen. Das ist übrigens mein Vers. Wer den Sieg erlangt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird immer dort bleiben. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Ich werde auch meinen eigenen Namen, meinen neuen Namen auf euch schreiben oder auf ihn. Und ich habe so den Eindruck gehabt, das ist dieses Zusammenkommen von Gottes Realität und unserer. Ja. Das habe ich noch nie so gesehen und das hat mich schwer beeindruckt.
Ja. Danke dir. Danke dir. Da ist noch ein Eindruck. Jetzt mehren sich die Eindrücke.
Kommt da noch? Ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber wo jetzt gerade die Krone des Lebens erwähnt wurde. Ich hatte einen Eindruck, ein Bild. In Pforzheim wird ja viel Gold verarbeitet. Es kommt normal immer aus dem Schmelzofen im Tiegel und wird in eine kleine Form gegossen. Und ich hatte vorhin das Bild, da war eine richtige Rinne, aus der ganz viel Gold floss. Aber das war ein komisches Gold, das war Gold mit Blut vermischt. Und ich habe dann gefragt, ja, was soll das? Also das war Gold mit Blut Jesu vermischt. Ja. Also etwas, was es auf der Erde gar nicht gibt, aber im Himmel gibt es das. Und die Frage war dann, ja, was passiert mit dem vielen Gold, das jetzt darunter fließt? Ja. Und dann hatte ich den starken Eindruck, da wurden, weil das jetzt gerade viel Kronen des Lebens gegossen, die wir, ja, die uns gehören als Königskinder und dann auch Eheringe. Wir sind ja Braut Jesu und für jeden von uns wurde da diese Eheringe gegossen. Mhm.
Danke, wow, stark. Grüß dich, Ulrike. Ich habe so einen Eindruck, dass dieses Wort offene Tür, was Brigitte jetzt gerade aus der Offenbarung hatte, dass das auch ein Wort für euch als Gemeinde ist. Und dass Gott sagt, er hat was Neues vor und er stellt auch euch in etwas Neues und ist dabei, euch in das Neue voll reinzuführen. Als Brigitte das jetzt vorgelesen hatte, kam für mich nochmal so ganz stark das Gefühl, das ist nicht nur ein Wort für uns jetzt hier und das, was Gott uns auch so mitgibt, sondern auch für euch als Gemeinde. Und diese offene Tür, von der es da in der Gemeinde in Philadelphia heißt, ist, glaube ich, ein Zeitfenster, eine offene Tür vom Himmel, die er euch als Gemeinde auch gegeben hat und wo er hier in der Gemeinde auch etwas neu freisetzen will, was mit diesem Gold zu tun hat, von dem jetzt auch dein Eindruck, Udo, da eben gerade war. Das, glaube ich, ist was, wo Gott auch euch als Gemeinde nochmal neu und als Dienst auch nochmal neu sagen will und was Neues freisetzen will, euch in Neues reinführen will.
War eine Frau, Petra Leppert hier, und hat gepredigt und hat genau das Gleiche gesagt mit dem Neuen. Und als du während dem Lobpreis es nochmal so stark betont hast, habe ich gedacht, wow. Und vor ein paar Monaten hat uns jemand gesagt, wir sollen doch hier bitte auf, achten drauf, was auf der Bühne gesagt, getan, wie auch immer wird. Das hat mich so berührt und ich bin Gott so dankbar, dass es bestätigt, weil ich glaube, manchmal müssen wir es 2-3 Mal hören, wie auch immer, dass Glaube freigesetzt werden kann.
Danke dir, wow, stark. Schön. Amen. Genau. Amen dazu. So Momente In der Gegenwart Gottes sind oft Momente, in denen auch gerade das, was Gott sagt und tut, eine ganz besondere Kraft haben. Und deswegen auch solche Eindrücke, glaube ich, nicht nur einfach so halt ein Eindruck sind, sondern wo da eine gewisse Power mit diesen Eindrücken geht, die auch bewirken, dass das dann Realität wird. Deswegen lasst uns das einfach mit ganz weitem Herzen aufnehmen, was Gott da sagt und was Gott da tut. Wir wollen jetzt heute Mittag uns nochmal ein paar Gedanken machen zum Thema Geheilungsgebet ganz praktisch. Wie könnt ihr in das reinwachsen? Bevor wir das machen, möchte ich ganz kurz die Ulrike noch bitten, ein Heilungszeugnis zu erzählen, das sie jetzt gerade erst dieses Jahr im Sommer erlebt hat. Und dann gehen wir in die letzte Lehre rein.
Gut. Ich habe vorher so ganz spontan gedacht, ich würde das gerne erzählen oder hatte den Eindruck, ich soll das erzählen. Ich war dieses Jahr auf der Zeltstadt auf der Nordalb. Da ist man so knapp 2 Wochen als Mitarbeiter dann dort. Und man muss relativ große Distanzen überwinden, wenn man von seinem Campingwagen oder Zelt zu den Veranstaltungen geht. Und relativ am Anfang bin ich vormittags, man nimmt da auch an Seminaren teil, bin ich zum Seminarhaus gegangen. Und vor dem Seminarhaus gibt es so Edelstahlpoller. So, die sind so 1,20 Meter oder 1 Meter hoch, verschiedene. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass da diese Edelstahlpoller sind. Und ich bin da volle Kanne mit meinem Oberschenkel dagegen gerannt. Es hat gekracht und es war so, dass mir schlecht wurde. Und ich dachte, jetzt habe ich was gebrochen. Also es war wirklich ganz schlimm. Und ich bin eigentlich relativ, ich halte ziemlich viel aus. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch die paar Schritte bis rein, weil da fing das Seminar gerade an. Da habe ich noch geschafft. Mir hat jemand geholfen, da reinzugehen. Und das Spannende war, also ich war auf einem Seminar über Prophetisches in Kombination mit Heilung. Und das Seminar hat Christoph Domes gegeben aus Berlin. Und der Christoph hat eine Gabe, Gabe der Erkenntnis kann er empfangen, indem er zum Beispiel, wenn Gott ihm sagt, heute möchte Gott möchte das und das heilen, dann hat er an der Körperstelle, wo der Mensch jetzt Heilung bekommt, empfindet er quasi Kälte oder Wärme, wie auch immer. Mhm. Und das hat eigentlich keiner, außer die mit mir da rein ist, so richtig mitbekommen, was da mit mir passiert war. Ich hatte auch schon überlegt, soll ich jetzt gleich zum Krankenwagen holen lassen oder wie auch immer. Auf jeden Fall war es dann so, dass er am Anfang gesagt hat, er hat jetzt den Eindruck, dass jemand von den Mitarbeitern einen Eindruck für jemand anderes hat. Okay, das sah jetzt, was geheilt werden soll. Saß rechts neben mir eine Frau, die ich nicht weiter näher kenne. Und sie hat sich gemeldet, ja, ich habe was. Die saß wirklich neben mir, das war ein Seminar mit 80 Leuten. Und dann sagt sie, hier ist jemand, der hat Schmerzen am linken Oberschenkel und Gott wird es jetzt heilen. Ich hatte ganz große Schmerzen am linken Oberschenkel. Dann hat er gesagt, okay, du legst jetzt ihr die Hand auf und betest und sprichst dieses Wort der Erkenntnis aus. Hat sie gemacht. Ich war sofort geheilt. Ich hatte nichts mehr.
Wow.
Und normalerweise ist es auch so, wenn ich irgendwo, krieg relativ schnell blaue Flecken oder sowas. Und ich hatte wirklich gar nichts danach. Es war absolut wie von Gott rückgängig gemacht.
Wow.
Und das war so krass, weil ich hätte sonst die nächsten 10 Tage, hätte ich mich ja gar nicht auf dem Gelände bewegen können. Ich hätte nach Hause fahren müssen. Und Gott hat es quasi wiederhergestellt, dass ich ganz normal da teilnehmen kann. Mhm. Und es war sehr liebevoll von Gott.
Stark, danke dir. Super. Das ist klasse, preis den Herrn. Ja, Gott macht solche auch spontanen Heilungen immer wieder. Und das ist auch super zu sehen, wie wir da reinwachsen können. Ihr seht da auch ganz toll, wie so ein Wort der Erkenntnis auch was freisetzt. So ein Wort der Erkenntnis trägt dann auch oft eine Kraft zur Heilung in sich. Im Englischen gibt es diese Aussage, what God reveals, he heals. was so viel heißt wie das, was Gott offenbart, das heilt er auch. Also wenn gerade im Zusammenhang mit so einem prophetischen Wort, mit dem Wort der Erkenntnis Heilung einhergeht, dann ist dieses Wort der Erkenntnis oftmals so zielgerichtet, dass das etwas bewirken soll und aufdecken soll, was mit der Heilung zu tun hat. Wir wollen uns jetzt noch mal ein paar Gedanken machen, ganz praktisch über das Heilungsgebet. Ich würde einfach gerne kurz mal von euch nur ein Handzeichen haben. Wer von euch hat denn schon mal für den Kranken gebetet? Für wen ist das jetzt nicht ganz Neuland? Das sind eigentlich fast alle. Super. Das heißt, ich spreche da zu Profis. Ich setze mich hin wieder. Wir lassen es ausfallen. Da werde ich euch dann wahrscheinlich nicht allzu viel sagen können, aber vielleicht ist so eine Wiederholung ja auch gut. Wir wollen danach, wir können die Lehrer, die so oder so relativ kurz, uns nochmal Zeit nehmen, um auch für Kranke zu beten. Hier in dem Rahmen können wir das zum Ende des Seminars machen. Das Seminar geht ja so bis um 4 Uhr. Und dann heute Abend ist ja nochmal der Lobpreisabend, in dem auch Heilungsgebet angeboten wird. Aber wir können eben zum Abschluss unserer Zeit hier das auch nochmal ein bisschen in unserem geschlossenen Rahmen üben und auch uns da vielleicht ein bisschen austauschen. Ich gehe die Punkte, die ich da notiert habe, ganz zügig durch und dann können wir gleich auch noch zur Praxis kommen. Auch hier nochmal, wir alle haben den Auftrag, für Kranke zu beten. Das hängt jetzt nicht von einer Berufung oder von einer Begabung ab, die du hast, auch nicht von einer besonderen Salbung, die du spüren oder tragen musst, sondern du bist als Nachfolger Christi berufen und auch befähigt, für Kranke zu beten. Markus 16, das Ende des Missionsbefehls im Markus-Evangelium, da lesen wir das. Ich habe euch das letzte Mal dieses drei Schritte oder dieses Gebetsmodell von Jesus mit den drei Schritten weitergegeben. Was hat Jesus getan? Er hat gebetet, er hat regelmäßig Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht, auf Gottes Stimme gehört, er hat die Menschen berührt, meistens durch das Handauflegen, und er hat etwas gesprochen. Und anhand dieser drei Schritte, die wir bei Jesus sehen, möchte ich ein paar Tipps euch mitgeben, wie könnt ihr denn so ein Heilungsgebet auch im Kontext von einem gemeindlichen Gottesdienst oder auch einem Lobpreisgottesdienst, Heilungsgottesdienst gestalten. Also ich gehe mal davon aus, das ist jetzt zum Beispiel ein Rahmen wie dieser, an dem es Zweier- oder Dreier- oder vielleicht auch Vierer-Gruppen gibt, Teams, die dann für eine Person beten, die Heilungsgebet will. Ganz hilfreich ist es hier, sich auf das Thema Heilung zu fokussieren. Bei Heilung, da gibt es alles Mögliche und da gibt es auch unheimlich viel, aber wenn ihr ein Heilungsgebet anbietet, dann ist es wichtig, dass ihr als Beter darauf fokussiert seid, um Heilung zu beten. Das heißt, es geht bei diesem Gebet und bei dieser Dienstzeit, bei dieser Ministryzeit nicht um ein Seelsorgegespräch. Es geht nicht darum, dass jemand sein Leben aufarbeitet und dir die Lasten erzählt, die er hat, sondern es geht darum, dass gefragt wird, was ist dein Gebetsanliegen im Bereich Heilung, und dann Gott gefragt wird, wie können wir hier beten, und dann für Heilung gebetet wird. Das ist also hilfreich, da diesen Fokus zu behalten und auch da den Mut zu haben, im Gespräch immer wieder diesen Fokus im Blick zu haben und nicht in ein Seelsorgegespräch abzurutschen. Seelsorge hat seinen Platz, ist wichtig, ist auch gut, aber im Kontext eines solchen Heilungsgebetes dann eher kontraproduktiv und eher ablenkend. Von daher 6 kurze Impulse, die helfen, so ein Heilungsgebet gut zu gestalten. Das erste ist, da kommt also dann jemand zu euch, der Gebet für Heilung will. Was machst du zu Anfang? Du fragst die Person einfach, wofür du beten sollst. Was ist das Problem? Was ist die Ursache? Wofür soll gebetet werden? Auch da soll jetzt keine ellenlange Krankheitsgeschichte erzählt werden, wo man zu viel Zeit braucht, sondern in der Kürze erklärt werden, das und das habe ich, das und das ist eine Ursache und dafür möchte ich, dass gebetet wird. Dann kannst du, wenn diese Information gekommen ist, einfach mal das auf dich wirken lassen. Und in dem Heilungsgebet ist es dann immer wieder wichtig, dass du wie auf zwei Ebenen hörst und tickst. Zum einen dienst du dem Menschen und willst auch schauen, was tut Gott, was wird wie bewirkt. Aber auf der anderen Seite bist du ausgerichtet auf Gott. Du versuchst von Gott zu hören und du versuchst, dich nicht nur auf den Menschen, sondern auf Gott auszurichten. Zum Anfang einer solchen Zeit kann man, nachdem man eben gefragt hat, wofür man beten kann, einfach still sein. Man kann den Heiligen Geist einladen zu wirken. Man kann einfach kurz um Weisheit bitten und dann auch durchaus mal einen Moment der Stille haben, in dem man selber nochmal hört, indem er selber auch nochmal fragt und vor Gott ist. In diesem Moment kannst du bewusst auch eben Gott fragen, wie du beten sollst. Ich glaube, es gibt jetzt für diesen Kontext des Heilungsgebetes gibt es drei Arten, wie du beten kannst. Das eine ist das Dankgebet, wo du Gott dankst, dass die Heilung vollbracht ist. Es ist immer gut, das auch in den Blick zu rücken. Die Heilung, die die Person will, hat Gott eigentlich schon bewirkt. Ja? Und du sagst Gott, das, was jetzt hier passieren soll, ist eigentlich etwas, was du schon vollbracht hast. Ich danke dir, dass du diese Heilung schon bewirkt hast und dass du jetzt diese Heilung der Person zukommen lässt. Dass die Heilung dieser Person manifest wird. Dann kannst du auch ein Bittgebet sprechen. In diesem Bitten geht es gar nicht darum, dass Gott heilt, sondern es geht darum, dass die Heilung manifest wird. Dass das, was Gott schon getan hat und dass das, was Gott an Heilung vollbracht und bewirkt hat, dass das manifest wird. Es ist interessant, das habe ich euch das letzte Mal schon gesagt, in den Evangelien, wenn ihr euch die Berichte von Jesus anschaut, wie Jesus für Kranke gebetet und gedient hat, er hat nie gebetet, Gott, ich bitte dich, dass die Person jetzt geheilt wird. Ihr findet keine einzige Bibelstelle, wo Jesus Gott bittet, dass eine Heilung passiert. Sondern wenn Jesus gesprochen hat, dann waren das meistens Befehlsgebete in Richtung dass etwas geschehen soll, dass etwas umgesetzt werden soll. Dieses Befehlsgebet, das kannst du zum Beispiel aufgrund eines prophetischen Wortes machen. Du hast also vielleicht ein Bild und du siehst, wie jemand wie ein Schwert im Rücken hat. Ja, und du siehst damit, da ist also irgendwo prophetisch ein Bild da, die Person hat von hinten wie ein Schwert in den Rücken gerammt bekommen. Ich würde so für die Person beten und sagen, Gott, ich bete, dass alles, was hier wo dem Menschen wie in den Rücken gefallen worden ist, wo dem Menschen wie ein Schwert in den Rücken gestochen worden ist, dass das rausgenommen wird. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und dass du diese Wunde, die da ist, heilst. Diese prophetischen Worte sind eben oftmals Worte der Erkenntnis, die das, wo die Krankheit herkommt oder das, wie die Krankheit sich auswirkt, aufdecken und deswegen, wenn die dann ausgesprochen werden, wie Heilung bringen. In der Bibel sehen wir manchmal auch diese Befehlsgebete, wo ein Fluch gebrochen wird oder ein Geist gebunden wird. Auch das kann man machen, aber nur, wenn einem da wirklich ein prophetisches Wort dazu gegeben worden ist und nicht im Sinne von, ich binde jetzt halt einfach mal irgendeinen Geist der Krankheit, weil das bestimmt sinnvoll ist oder gut ist. Das muss in einem kann gemacht werden, wenn Gott da ein prophetisches Wort gibt dafür und wenn das eine Führung von Gott ist. Auch das geschieht in der ganzen Natürlichkeit. Ja? Also so ein Heilungsgebet ist auch kein Moment, in dem geistliche Befreiung oder geistlicher Kampf betrieben wird. Wir tun jetzt hier nicht rumschreien oder wir tun auch keine Dämonen austreiben in dem Sinn. Wenn Gott zeigt, dass wir irgendwas binden sollen, dann machen wir das aber auf eine ganz natürliche Art und wir sagen dann einfach nur, und im Namen Jesu binde ich den Geist der Krankheit und sage, er muss weichen. Und da muss gar nicht groß theatralisch irgendwie was dazu gesagt werden. Befehlsgebete richten sich auf das Problem und nicht an den Herrn. Ja? Du befiehlst, den Berg zu weichen. Ja? Der Glaube, den Gott von uns will, der spricht nicht zu Gott, Gott, ich bitte dich, dass das Problem weggeht, die Krankheit weggeht, sondern der spricht zum Berg. Ich spreche zu dem Berg, dass er gehen muss. Und als solches haben wir Autorität und auch Vollmacht, dass wir zur Krankheit sprechen, dass wir zum Problem sprechen und dass wir sagen, und im Namen Jesu sage ich, dass die Krankheit gehen muss. Sage ich, dass sich die Schwere wegbewegen muss. Sage ich, dass der Mantel der Depression oder was auch immer das Problem ist, dass sie weggehen muss. Das ist der Moment, wo du eben Gott fragst, wie sollst du beten? Dann betest du und nimmst dir Zeit für das Gebet. Dabei kannst du dem Kranken ganz sanft die Hände auflegen. Gut ist dabei, dass Männer das bei Männern tun und Frauen bei Frauen tun, gerade auch wenn es nicht nur an der Schulter ist, wo du die Hand auflegst, sondern vielleicht auch an der Stelle am Körper, wo Heilung notwendig ist. Ermutige die Person, sich zu entspannen und zu empfangen. Die Person, die eben Gebet empfängt, die muss da gar nicht aktiv involviert sein, die kann da ganz entspannt sein und das kannst du der Person auch sagen, die muss und sollte da eigentlich nicht mitbeten im Sinne von muss sie da irgendwie aktiv sich beteiligen. Bete selber mit dem Blick auf Gott und die Person. Bitte den Heiligen Geist, dass er kommt, bete im Namen Jesu, bete klar und präzise. So, und während du in dieser Form betest und auch immer wieder in der Rücksprache mit Gott bist, kannst du auch immer mal wieder den Kranken, die Person selber fragen, hat sich was getan? Spürst du irgendwo was? Da können wir ganz ehrlich mal nachfragen, hey, du hast Knieschmerzen gehabt, tut's Knie immer noch so weh? Oder merkst du, das ist irgendwie besser? Manchmal spürt eine Person wie eine Wärme, die da irgendwo durchgeht. Was ein Zeichen dafür ist, dass da Gott den Bereich anrührt. Manchmal spürt eine Person noch gar nichts. Ist ja nicht schlimm. Dann betet man einfach noch ein bisschen weiter. Frage die Person, ob sie etwas spürt. Frage die Person, ob sie etwas, was sie nicht tun konnte, nun tun kann. Wenn jetzt eben zum Beispiel eine Person Knieschmerzen hatte und sagt, sie spürt da was und es tut sich, da tut sich irgendwas, dann frag sie einfach mal, versuch mal dein Knie so zu beugen, wie du es vorher nicht konntest. Und dann kannst du sehen, hat sich da schon was getan oder hat sich nichts getan. Bete einfach weiter, wenn es sich zeigt, dass die Person noch anderen vergeben muss oder innere Heilung braucht, gehe kurz darauf ein. In vielen Fällen braucht die Person aber da weitere Begleitung, die das Heilungsgebet nicht abdeckt. Und das Letzte ist dann, und das Ganze hat vielleicht so einen Zeitrahmen von 10 Minuten, also mehr Zeit solltest du da für eine Person gar nicht haben, das können mal 2-3 Minuten mehr sein, aber das Heilungsgebet, von dem wir jetzt hier sprechen, das ist so in dieser Art, dass es gar nicht allzu lang geht und in die Tiefe geht, sondern dass es so in einem Rahmen von 10 Minuten durchaus auch zu handeln und zu managen ist. Beende das Gebet, wenn du den Eindruck hast, es ist vorbei. Die Person andeutet, dass es genügt. Die Person einfach merkt, okay, es hat sich auch was getan, es passt. Oder du eben auch manchmal nicht mehr weißt, okay, jetzt habe ich eigentlich all das ausgebetet und ausgesprochen, was ich beten will, und dann ist die Zeit auch so vorbei. Also wir haben normalerweise in einem Rahmen, wie wir das jetzt zum Beispiel auch heute Abend machen, eben so ungefähr 10 Minuten für eine Person, für die man dann betet und wo man im Rahmen dieses Gebetes einfach sich eben kurz Zeit nehmen kann für jeweils ein paar Personen und dann manchmal eben 3, 4 oder auch 6, 7, 8 Personen da zum Gebet kommen. Zum Schluss noch gibt abschließende Hinweise. Wie geht es nun weiter? Manchmal kann man nur kurz einfach sagen, ich glaube, da hat Heilung angefangen und da ist was in Gang gekommen, aber bleib da dran. Vielleicht hast du in dem Gebet auch einen Bibelvers bekommen, der für die Person wichtig ist und wo du sagst, hey, nimm dir diesen Vers mal und lern den Vers auswendig. Proklamier den jeden Tag über dir. Andere Bibelstellen, die dir da in den Sinn kommen, die können dann nochmal kurz einfach erwähnt werden und der Person mitgegeben werden. Wie gehe ich damit um, dass äußerlich vielleicht nichts passiert ist? Manchmal passiert da auch nichts. Das ist durchaus auch in vielen Fällen der Fall. Heilung kann auch eben ein Prozess sein. Das muss nicht so spontan sein und gleich passieren. Manchmal zeigt sich Heilung erst nach einer gewissen Phase. Wir haben das oftmals gerade auch bei dieser Art des Heilungsgebetes erlebt, dass Leute zum Beispiel ins Bett gegangen sind und am nächsten Tag aufgewacht sind und gemerkt haben, Mensch, die Schmerzen sind weg. Da hat sich was getan. Oder sie haben gemerkt, da ist was in Gang gekommen nach diesem Heilungsgebet, was sich nach Wochen, nach vielleicht sogar Monaten wirklich in Heilung gezeigt und manifestiert hat. Habe ich euch so ein kurzes Zeugnis erzählt von der Schleife von einer Frau, die da während so einem Heilungsgebet gegen Allergie nichts empfunden hat und dann aber dran geblieben ist und Bibelstellen proklamiert hat in den nächsten Wochen und Monaten und sich dann Heilung gezeigt hat und manifestiert hat. Das ist also auch gerade gut, wenn Leute nichts empfinden oder erfahren, einfach zu sagen, nimm das mal in deinem Inneren auf und bleib da dran. Eben, wie kann Heilung bewahrt werden? Und wenn jemand geheilt worden ist, ist es auch gut, man sagt der Person, weißt du was, je nachdem, was es war, geh nochmal zum Arzt und lass das nochmal checken und dir vom Arzt bestätigen. Das sind so in Kürze, ich habe euch gesagt, das ist gar nicht mehr so viel, einfach ein paar Tipps fürs Heilungsgebet, die eine Hilfe sein können, in so einem Kontext von einem Heilungsgebet zu beten. Frage den Kranken, wofür du beten sollst, frage Gott, wie du beten sollst, bete für den Kranken, halte inne und frage zurück und bete weiter, beende das Gebet und gib abschließende Hinweise. So viel in Kürze. Einfach, ich bin da jetzt relativ schnell drüber gegangen, weil ich glaube, es ist gut, wir nehmen uns auch nochmal Zeit eben fürs Beten. Dazu möchte kurz noch ein paar, ich nenne das mal No-Gos. Ja, ich bin doch etwas angliziert, das heißt so viel wie das, was nicht erlaubt ist und nicht gewünscht ist. Was ist nicht gewünscht und sollte im Rahmen des Heilungsgebetes nicht passieren? Lautes Rumschreien, ja? Öffentliche Dämonenaustreibung, die kranke Person pushen oder bedrängen. Ja? Wenn du willst, dass jemand die Kraft Gottes spürt und auch unter der Kraft Gottes fällt, dann push ihn nicht zurück oder drück ihn irgendwo rein, sondern dann lass ihn unter der Kraft Gottes fallen und nicht, weil du ihn gepusht hast. Aussagen, die die kranke Person verurteilen. Was auch nicht angebracht ist, der Rat, Medikamente abzusetzen. Ja? Wenn jemand sich dazu geführt fühlt, dann ermutige er ihm zu sagen, lass das, beweg das nochmal im Gebet durch. Ja? Aber wenn jemand den Rat als Beter gibt, setz deine Medikamente ab und der Person passiert was, das wär ganz, ganz unhilfreich. Um es mal so auszudrücken. Die hat aber gesagt, ich soll sie absetzen. Was auch nicht gewünscht ist, das habe ich schon gesagt, ist irgendeine Form von Seelsorgegespräch in dem Rahmen von einem Heilungsgebet. Seelsorge hat seinen Platz und Seelsorge ist gut und wichtig, aber nicht im Rahmen von so einem Heilungsgebet. Eigentlich selbstverständliche Dinge, aber es ist manchmal gut, man spricht sowas nochmal aus, damit es allen auch so klar ist. Das waren von mir aus noch so ein paar Tipps für Heilungsgebet. Ihr habt da selber eben auch ein Team und da auch seid ihr schon jahrelang mit unterwegs. Vielleicht habt ihr da selber auch nochmal was zu ergänzen. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt uns eben auch Zeit fürs Gebet nochmal nehmen, für Kranke beten, dass wir zum einen auch nochmal eine Möglichkeit für Fragen haben und zum anderen, vielleicht gibt es eben wirklich von eurer Seite aus noch irgendwas zu ergänzen. Was ist eine Hilfe und was ist ein praktischer Tipp auch fürs Heilungsgebet? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Und was ist für euch wichtig und für euch gewinnbringend und segensreich?